So, guten Morgen, ihr lieben Heiligen aus Bissingen und Umgebung. Ja, ich bin heute euer Versuchskaninchen. Das funktioniert mit dem Headset. Okay, wir haben mir aufs Herz gelegt, heute über einen Abschnitt aus dem Alten Testament zu reden, aus 2. Chronik 34 und 35, immer Abschnitte davon. Wir werden nicht alles lesen, das dürft ihr dann daheim tun. Es geht um einen König in Israel. Und wenn ihr ein bisschen die Geschichte vom Volk Israel kennt, Gott wollte ja nie, dass sein Volk einen König hat, weil er immer gesagt hat, ich bin euer König. Und wir wissen aus der Geschichte von Israel, dass die meisten Könige, es waren keine guten Könige, weil sie eben nicht Gott vertraut haben, sondern das Volk verführt haben zum Götzendienst. Und der König, von dem wir heute reden, ist der König Josia. Sein Großvater war, wisst ihr das? Manasse. Und Manasse war so ein König, man könnte ihn mit Menschen vergleichen, wie Hitler vielleicht, wo man einfach nur den Namen hört und denkt, oh krass, so viel Schlechtes in einem Menschen, so viel Schlechtes, was der tut. Manasse war ein sehr schrecklicher König. Er hat das Volk wirklich zum Götzendienst in extremer Form gebracht, Okkultismus betrieben, sogar Kinder wurden geopfert, den Gott Moloch, das war Manasse. Und der Sohn von Manasse war der König Amon, also es war der Vater von Josia. Und der war genauso pervers. Das war genau so ein König, der gottlos lebte, den es nicht interessiert hat, was Gott wollte für sein Volk. Und er wurde mit gerade einmal 24 Jahren ermordet. So wurde Josias König schon als 8-jähriger Junge. Und was könnte man von einem 8-jährigen Jungen erwarten, der aufwächst und eigentlich nur die Anbetung der Götzen sieht? Diese Gräueltaten, die das Volk tat, der das Beispiel von seinem Großvater, von seinem Vater kannte. Was könnte man von so einem 8-jährigen Jungen erwarten? Gott hat mir es heute aufs Herz gelegt, genau über diesen Josia zu predigen. Weil ich glaube, dass er uns als Gemeinde Jesu, und wenn ich heute Gemeinde sage, dann möchte ich das klarstellen, es geht nicht um diese Gemeinde, es geht um Gemeinde Jesu weltweit und vor allem in unserer westlichen Welt. Wir haben, oder ich erlebe das bei uns, ich erlebe das hier in vielen Gesprächen, wir sind als Gemeinde Jesu in unserer westlichen Welt in einer Krise, weil wir uns nicht arg unterscheiden von der Welt, wir sind eigentlich Heilige, Herausgerufene, es ist Gemeinde, Gemeinschaft der Heiligen, sollten eigentlich anders sein wie die Welt, aber wir tun oft dasselbe, was die Welt tut. Dieselbe Lieblosigkeit, derselbe Egoismus, der Individualismus, den wir haben in der Gemeinde. Und ich glaube, dass Josia uns sehr viel heute zu sagen hat. Und mein erster Punkt ist, wenn du Gott begegnest, dann hat die Sünde nichts mehr verloren in deinem Leben. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. 31 Jahre regierte er in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefiel, und folgte ganz dem Vorbild seines Vorfahren. Gut, ihr kennt die Geschichte. Hier steht nicht Manasse, hier steht nicht Amon, hier steht David, seines Vorfahren. In anderen Übersetzungen steht seines Vaters David. Josia steht da, er wich niemals von diesem guten Weg ab, weder nach rechts noch nach links. So fängt die Geschichte von Josia an. Und es könnte uns überraschen. Er kann nicht mit Ausreden, so wie wir das vielleicht manchmal tun oder wie wir es oft hören, ich bin doch der König, ich darf doch tun, was ich will. Oder vielleicht auch Ausreden wie, ich bin noch zu jung, ich bin erst 8 Jahre alt, oder ich schaffe es eh nicht, Gott zu gefallen, ich arme, keiner ist perfekt, oder mit dieser Familie, in der ich reingeboren wurde, mit dieser Vergangenheit. Es gibt auch Ausreden wie, wenn Gott den Tod meines Vaters zuließ, dann kann er
die eben dieses Problem mit Gott hatten. Und wenn wir Gott nachfolgen wollen, dann ist es wichtig, dass wir eben nicht diesen Ausreden oder diese Ausreden glauben und sagen, dass wir denken, wir schaffen es nicht oder wegen unserer Umstände, wir können Gott niemals gefallen, wir werden es eh nie richtig machen. Mit 8 Jahren ließ sich Josia ganz auf Gott ein. Er vertraute ihm und er begann zu tun, was dem Herrn gefiel, ohne Ausreden. Und Josia wusste, dass auch wenn er selber der König war von Gottes auserwähltem Volk, dass es noch einen wichtigeren gab wie ihn. Und es war Gott selber. Und deswegen ist auch das Thema heute Morgen, Gott sitzt auf dem Thron. Im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, wer rechnen kann, weiß, mit 16 Jahren war er immer noch ein junger Mann, so steht es in Gottes Wort. Schon da fing er an, nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen. Josia begann mit diesem Fragen nach Gott. Es war ihm wichtig, Gott kennenzulernen und nicht irgendeinen Gott, nicht den Gott von Manasse, nicht den Gott von seinem Vater, nicht irgendeinen Gott, den sich Menschen erdacht haben, sondern er folgte dem Gott Davids nach, seines Vorfahren. Und wir wissen, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er kannte den wahren Gott. David, er verbrachte Zeit in der Gegenwart Gottes. Er kannte ihn. Und diesen Gott wollte Josia suchen. Und es zeigt mir auch, dass immer, die Bibel sagt uns nicht, warum Josia wusste, wer der wahre Gott ist, wenn er doch inmitten von Götzendienst aufgewachsen ist. Aber das zeigt mir auch, dass Gott immer, zu jeder Zeit, in jeder Generation, auch heute, immer wieder Menschen gebraucht. Und da waren bestimmt Menschen im Leben von Josia, die ihm gesagt haben, hey, es gibt den wahren Gott. Die ihm gelehrt haben, was will dieser Gott für sein Volk. In Jeremia 29, 13, 14 steht, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Gott lässt sich finden, wenn einer sich auf die Suche macht. Das ist eine Zusage, wo Gott uns gibt. Und wenn du heute Morgen hier bist und denkst, eigentlich kenne ich Gott nur vom Hörensagen, aber ich kenne ihn nicht wirklich, ich habe keine intime Beziehung zu ihm, dann möchte ich dir das heute sagen. Gott lässt sich finden, wenn ihr ihn sucht, wenn ihr ihn von ganzem Herzen sucht. Josia tat es. Und wenn man Gott einmal richtig kennenlernt, wenn man ihn dann findet, dann passiert was in einem Leben. Dann passiert was, wie man es zum Beispiel in der Bibel sieht bei Zachäus, ein korrupter Zöllner. Und als er Gott persönlich kennenlernt, was passiert? Er ist ergriffen von seiner Gnade. Er hätte das nicht gedacht, dass dieser heilige Gott, von dem wir es am Anfang gehört haben, dass dieser heilige Gott auch so viel Gnade hat und sich aufmacht, um den Sünder zu suchen. Und betroffen von seiner eigenen Schuld gibt Zachäus die Hälfte seines Besitzes den Armen, steht in Gottes Wort, und sogar das Vierfache von dem, was er den Leuten geklaut hat, das gibt er zurück denen. Wir sehen es auch bei Paulus bei seiner Bekehrung. Er, der Menschen, der Christen verfolgte, der eigentlich ein Mörder war, Und er begegnet Jesus und plötzlich verändert sich sein Leben. Er gibt alles auf. Er sein Stolz, wie er aufgewachsen ist, er gibt alles auf und dient nur Jesus. Wenn wir eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, dann verändert sich was in unserem Leben. Römer 8, Vers 5 bis 9. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen kein Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Ich erlebe es heute bei vielen Christen, oder die sagen, sie sind Christen, wenn sie von ihrer Bekehrung reden, dass es eher eine Entscheidung war für ein Leben mit Gott in der Hoffnung, dann von Gott was zu kriegen, seinen materiellen Segen, reich zu werden, ein Leben ohne Sorgen, ein Leben, wo man reisen kann, wo man einfach in Saus und Braus leben kann, Spaß haben kann. Aber ich erlebe dann oft Bekehrung, wenn diese Menschen von Bekehrung reden, dass kein Bewusstsein da war, dass eigentlich das, was uns von Gott getrennt hat, unsere Sünde, unsere Auflehnung gegenüber ihm war und dass wir nicht einen Helfer brauchen in erster Linie, sondern einen Erlöser, der uns von der Macht der Sünde befreit. Was tat Josia? Im 12. Jahr begann er, Juda und Jerusalem zu reinigen. Kultplätze und Kultpfähle wurden beseitigt, ebenso geschnitzte und gegossene Götterbilder. Vor seinen Augen riss man die Altäre der Bale ein, die Räucheraltäre, die darauf standen, zerschlug er, zerbrach und zermalmte die Kultpfähle und die geschnitzten und gegossenen Götterbilder. Den Staub verstreute er auf den Gräbern von denen, die ihnen Opfer dargebracht hatten. Die Knochen der Priester dieser Götter verbrannte er auf ihren Altären, so reinigte er Juda und Jerusalem. Er riss auch die Altäre nieder in den Städten im Gebiet Manasse, in Ephraim und Simeon und bis hin nach Naphtali. Und in den zertrümmerten Städten ringsum die Kultpfähle und Götterbilder zertrümmerte und zermalmte er. Er zerschlug die Räucheraltäre in ganz Israel, dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Wow. Wie alt war Josia, als er das tat? 20. Mit nur 20 Jahren machte Josias das, was ich bei vielen Erwachsenen und schon langjährigen Christen oft noch nicht gesehen habe. Er räumte auf mit der Sünde in seinem Leben, in seiner Familie und da, wo Gott ihm Verantwortung gegeben hatte, als König über sein Volk. Und manchmal lesen wir so schnell über diese Texte drüber, ohne uns vielleicht richtig in die Situation reinzuversetzen, in der Josia war. Ihr müsst euch das überlegen. Das Volk hatte schon jahrzehntelang, jahrhundertelang diesen Götzendienst. Und da geht es um Existenzen, die ganzen Priester, da geht es um viel Geld, da geht es um Identität. Menschen identifizieren sich mit Religion, mit Götzendienst. Und dann kommt einer, der in einem Moment geschwind alles kaputt macht. Und dann könnte man denken, oh Mann, wie kann der das denen antun? Wie kann er die Existenz von ganzen Familien gefährden? Ich mag, dass wir oft in unseren Gemeinden heute so denken, wenn es um das Thema Sünde geht. Wenn man Sünde anspricht, ach, sei doch nicht so gesetzlich, hört man oft. Guck lieber mal nach dem Balken in deinem Auge und lass uns weiter mit dem Splitter leben. Das sagen sie zwar nicht, aber eigentlich meinen sie es so. Man will nicht, dass Sünde angesprochen wird. Da, wo wir in Auflehnung gegenüber Gott leben. Oder ich erlebe es auch oft, dass man dann so sagt, ach der Arme, der hat schon so schwer zu kämpfen in seinem Leben. Und jetzt soll man ihm auch noch sagen, dass das Sünde ist, dass er vielleicht etwas rausschmeißen sollte aus seinem Leben. Nee, sag mal lieber nichts, dem geht schon schlecht genug. Und dann merken wir gar nicht, dass es ja gerade die Sünde ist, die zur Folge hat, dass Gottes Gegenwart eben nicht in unserem Leben ist, dass es uns dann schlecht geht. Und ich habe schon öfter Menschen gesehen, die haben nach ihrer Bekehrung so richtig aufräumen wollen. Und das ist schön als Leiter, als jemand, der predigt oder der Menschen dazu auch ruft, in diese Nachfolge Jesu zu treten. Es ist schön, wenn man sieht, hey, das sind Leute, die treffen Entscheidungen und die sind radikal. Wenn sie Gottes Wort hören, dann tun sie das. Und dann bin ich aber oftmals auch erschrocken und auch sehr traurig geworden, weil ich gemerkt habe, dass dieselben Christen um sie herum, die sich Christen nennen, genau diese Leute, die eigentlich sagen, ich will nach Gottes Wort leben, dass die ausbremsen, weil sie lachen über die, weil sie genau diese Dinge sagen, ach, sei doch nicht so gesetzlich, nicht so radikal, so eng ist doch nicht. Ja? Und dann haben wir ein Problem, weil, und ich habe das auch gesehen, dass dann diese Leute oft sehr schnell wieder das Feuer erloschen ist und sie dann so weitergelebt haben, wie eben alle anderen auch leben. Josia war einer, als er erkannte und als er die Sünde sah in seinem Volk, er konnte nicht anders. Er wusste, er steht vor diesem heiligen Gott, von dem uns Horst am Anfang erzählt hat. Er steht vor diesem heiligen Gott und er hat jetzt die Aufgabe, Gottes Gegenwart zu seinem Volk zu bringen. Und dann wusste er, die Götzen müssen weg. Und er hat es getan, egal was die anderen sagen, was die anderen denken, ob vielleicht auch sein Leben in Gefahr ist. Er hat es einfach getan. Mein zweiter Punkt, wenn du Gott begegnest, wenn du mit der Sünde aufräumst in deinem Leben, dann kommt in dir eine Liebe für Gottes Haus auf. In seinem 18. Regierungsjahr, das ist jetzt der Vers 8, war Josia immer noch dabei, das Land und das Haus zu reinigen. Hört euch das an, er war immer noch dabei, das Land und das Haus zu reinigen. Er vergab einen Auftrag an Schafan, den Sohn des Asalja, an den Stadtoberen Maaseja und an den Schreiber Joach, den Sohn des Joachas. Sie sollten das Haus des Herrn, seines Gottes, ausbessern. Wo wohnte Gott im Alten Testament? Im Tempel. Das war das Haus Gottes zur Zeit der Könige. Und wo wohnt Gott im Neuen Testament? In unserem Herzen. Im Herzen jedes Einzelnen, der Jesus als sein Herrn und als sein Erlöser annimmt. Da ist dieser Heilige Geist. Gott lebt in uns. Aber es steht auch in der Bibel, dass Gott in der Gemeinschaft der Christen lebt, in der Gemeinde. Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und als die ersten Christen nach Pfingsten voller Heiliger Geist waren, was ist da passiert mit ihnen? Klar, sie haben Wunder getan, sie haben in Sprachen geredet, Gott hat sich manifestiert durch sie, aber dann steht da auch was in Apostelgeschichte 2, Vers 42, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann führt er uns, dann zieht er uns in die Gemeinschaft mit anderen Christen, dann zieht er uns in die Gemeinde Jesu. Und dann ist es dir eben nicht egal, wenn die Gemeinde Jesu leidet, wenn sie am Boden liegt, wenn sie kraftlos ist, so wie es im Moment. Und wenn ich das sage, dann ich glaube, ich übertreibe nicht. Wir sind in einer Zeit, wo wir zwar schöne Gebäude haben, oftmals als Kirche, als Gemeinde Jesu und vielleicht auch viele Aktionen, aber ist wirklich Gottes Gegenwart greifbar? Sehen die Menschen um uns herum, dass da Gott wohnt? in uns, in den Christen, in unseren Herzen. Wir sind in einer Zeit, wo diese Ehrfurcht fehlt vor diesem heiligen Gott und wo deshalb die Gemeinde kraftlos am Boden liegt. Ich glaube, ich übertreibe nicht. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugendzeit, als das bei uns so losging in Dettingen mit der charismatischen Bewegung, und das war für uns wow. Und wir sind dann auf Kongresse, wir sind nach Lüdenscheid, nach Tübingen, überall halt, wo es Kongresse und Events gab, und wir wussten, da gibt es diese Lehre über den Heiligen Geist, über die Kraft Gottes, und das war gut. Wir haben das braucht und wir haben das auch gesehen, wie Gott Menschen heilt übernatürlich, wie. Und das ist jetzt bei mir, ich würde sagen, 25 Jahre her, 30 Jahre vielleicht her. Und da war das noch greifbar. Und wenn ich jetzt oft dieselben Gemeinden anschaue, und ich mache das viel, ich beobachte viel und ich frage auch viel, Gott, hey, was ist passiert? Und wo ich immer wieder auch so diesen Schmerz Gottes höre, und das ist einfach auch die Gefahr, da wo Gemeinde erfolgreich ist im Sinne der Welt, wo viele Menschen kommen, wo irgendeine Strategie, irgendeiner sagt, nimm die Strategie, das funktioniert und dann macht man das. Und dann kommt sehr schnell auch diese Versuchungen vom Feind, und dann geht es um viel Geld, dann geht es um, wo viele Mitglieder sind, viel Spenden, und plötzlich vergisst man, dass eigentlich das Wichtigste in der Gemeinde eben nicht das ist. Das Wichtigste für uns als Gemeinde Jesus, die Gegenwart Gottes. Und eben nicht diese Götzen, die dann auch in der Gemeinde gebaut werden. Dieser Götze Geld, Stolz, Macht zu haben über viele Leute. Das sehen wir ganz stark in Südamerika, in den großen Gemeinden. Das sehen wir. Und Gott, glaube ich, hat sich das eine Weile angeguckt. Gerade auch in unserer charismatischen Szene hat sich das eine Weile anguckt und er wollte segnen, er hat sich manifestiert. Und wenn wir als Gemeinde das nicht merken, dass es Gott eigentlich darum geht, dass seine Gegenwart unter uns ist, dann haben wir ein Problem und das sehen wir. Ich würde sagen, unsere ganzen Jugendlichen, wenn ich so sehe, ich habe letztes Mal darüber predigt und ich sage es heute nochmal, dieser Hunger nach Gottes Wort, ich sehe ihn fast nirgends mehr. Kaum jemand liest noch Bibel. Und darum geht es heute auch. Wie wichtig ist es? Und dann, ich habe vorher gesagt, am Gebäude liegt es oft nicht in unseren Gemeinden. Aber oftmals ist die Frage, wer hängt sich Woche für Woche rein, um eine Gruppe zu leiten, um einen Hauskreis zu machen. Wer bereitet Woche für Woche ein Thema vor, eine Predigt? Wer dient anderen noch konstant in der Gemeinde mit seinen Gaben, die Gott gegeben hat und wodurch er seine Gemeinde weiterbauen will? Kaum jemand hat noch Zeit dafür. Aber ein besserer Job muss sein, weil ich muss mir auch mehr leisten können. Ich will ja noch mehr in Urlaub, ich will noch ein besseres Auto, weil mein Nachbar hat sich ein gutes Auto gekauft. Es geht ja nicht, dass ich noch ein älteres habe wie der. Und als Kind Gottes muss ich ja auch zeigen, dass ich unter dem Segen stehe. Und dann brauche ich einfach auch gute Sachen. Das ist ein falsches Denken. Ich sehe oft auch dieses Thema Verein. Viele Eltern, junge Eltern, vielleicht auch, weil sie selber nicht durften. Ich durfte nicht in Verein. Ich war gut in Leichtathletik. Meine Lehrer haben immer gesagt, ich habe Schulwettbewerbe gewonnen, ersten Platz. Und meine Lehrer haben immer gesagt, geh in Leichtathletik. Und dann habe ich mal mich informiert. Und dann hieß es, ja, da musst du mindestens dreimal die Woche zum Training. Und sonntags sind die Wettkämpfe. Und ich wusste schon, ich brauche meinen Vater gar nicht fragen. Der hätte sofort gesagt, das kommt einfach nicht in Frage. Und ich mag, dass das heute in unseren Familien so normal ist, dass man sonntags eben nicht mehr in Gemeinde geht, weil Verein ist, weil so viele Dinge sind. Und dann ist für mich die Frage, wo ist diese Liebe für Gottes Haus, für diese Gemeinschaft. Ja, er wohnt in jedem Einzelnen. Das ist immer so dieses Argument, ja, Gemeinde ist ja da, wo ich bin und wo ich dann noch vielleicht andere Menschen treffe. Aber was macht man dann oft? Dann trifft man sich und ich habe das jetzt auch schon kritisch von vielen gehört. Nur von ein paar gehört in Gesprächen. Ja, und dann ja, kommen wir halt zusammen und schwätzt so und trinken wir Wein zusammen. Und dann frage ich ja, und wo ist die Bibel in eurem Kreis? Oder betet ihr? Oder was macht ihr da noch? Nee, wir treffen uns halt. Das ist Gemeinde. Und dann sehen wir im Neuen Testament, und viele wollen ja wieder zurück, diese Wunder zu sehen, wollen sagen, hey, nach Pfingsten, da ging es ab. Und dann steht da, und ich lese es nochmal, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Das ist Gemeinde. Da ist Gott gegenwärtig. Da spricht er, da baut er, da tut er Wunder. Da erleben wir mehr mit ihm. Mein dritter Punkt heute, wenn du kompromisslos für Gott lebst, wenn du mit Sünde aufräumst, das war der erste Punkt, wenn du in Gemeinschaft lebst, der zweite Punkt, dann lernst du ihn immer noch mehr kennen. Und ich erlebe das oft, dass in Seelsorge Leute mir sagen, ich komme nicht weiter. Ich bete und ich habe das Gefühl, meine Gebete gehen bis zur Decke und Gott antwortet mir nimmer und es gab eine Zeit, da hat er gesprochen zu mir und jetzt nirgends mehr spricht er zu mir, nicht durch Bibel, nicht durch andere Menschen und es ist einfach so langweilig geworden, meine Beziehung zu Jesus. In 2. Chronik 9, Vers 18 wird beschrieben, wie das Volk Geld sammelt für die Tempelsanierung und wie dann die verschiedenen Handwerker beauftragt werden, den Tempel auszubessern, Gottes Haus. Und dann passiert was ganz Besonderes. In Vers 14, als sie das Geld holten, das in das Haus des Herrn gebracht worden war, machten sie einen Fund. Der Priester Hilkia entdeckte ein Buch mit der Weisung des Herrn. Gott hatte sie dem Volk durch Mose gegeben. Wir sprechen hier von der Tora, die war verloren gegangen über viele Generationen. War die verloren? Keiner hat sie mehr gelesen, keiner wusste, was steht da drin, beziehungsweise doch, ich glaube, die Tatsache, dass Josia ja eben doch wusste, was Gott will von ihm, zeigt, dass es doch auch, und wenn es nur ein paar Menschen waren, ich vermute sogar schwer seine Mutter, weil die auch erwähnt wird in dem Text, in 2. Könige, das ist die Parallelstelle, wenn ihr das auch nachlesen wollt, ich glaube 22 und 23, diese Tora, diese fünf Bücher Mose, die waren verloren gegangen. Und beim Bauen des Tempels, als sie eben Gottes Haus, als sie diese Liebe zu Gottes Haus ausdrückten, hat sich Gott nochmal neu offenbart. Und das ist für uns so wichtig zu wissen, heute als Gemeinde Jesu, dass da, wo wir eine Liebe für seine Gemeinde entwickeln, für da, wo seine Gegenwart ist. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Das sagt er in seinem Wort. Da, wo Menschen zusammenkommen und ihm die Ehre geben, da wohnt Gott. Und Gott offenbart sich uns durch sein Wort. Wir können Gott nicht vertrauen, wir können nicht an den Gott glauben, wenn wir nicht wissen, wie er ist oder was er ist oder was er tun will. Wir können auch nicht Lobpreis machen, wenn wir eigentlich nicht wissen, wie gefällt Gott unser Lobpreis. Deswegen, Lobpreis ist gut. Ich hätte am Anfang heute, ich hätte noch eine Stunde, zwei, drei weitergemacht, weil es mir einfach so eine Freude gemacht hat, Gott anzubeten. Es ist gut, Lobpreis zu machen. Aber ich wünschte mir manchmal, oder nicht nur manchmal, eigentlich immer, dass wir Christen wieder merken, dass unsere Kraft daraus kommen, dass sich Gott uns offenbart aus seinem Wort. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes, steht in Römer 10, Vers 17. Mein Förderpunkt heute: Wenn Gott sich mir offenbart durch sein Wort, dann sollte ich das ernst nehmen. Vers 19 steht: Der König hörte, was im Buch der Weisung stand, das ihm vorgelesen wurde. Da zerriss er seine Kleider. Und das Zerreißen von Kleidern im Alten Testament war immer ein Ausdruck von tiefer Betroffenheit. Das war ein Ausdruck von Trauer, von Erkennen: Hey, ich habe was falsch gemacht. Hey, da ist Schuld. Und Josias war einer, der hatte schon viel für Gott getan. Er hätte sagen können: Ich bin doch gar nicht so schlecht. Guck mal die anderen an. Sollen erst mal die ein bisschen heiliger leben. Und was macht Josia? Er wusste, dass er vor einem heiligen Gott steht. Und er erkannte durch diese neue Offenbarung, dass es noch viel mehr zu tun gibt. Und er zerreißt seine Kleider, er ist betroffen. Er kennt die Größe Gottes und er kennt seine Schuld, seine Fehler. Das vermisse ich in unserer heutigen Zeit. Wenn es um Bekehrung geht, wenn sich Gott offenbart, wenn ein Aufruf ist und Leute kommen vor und sagen: Ja, ich will, aber oftmals wollen sie einfach nur die Wunder Gottes sehen, wollen Segen, wollen Geld, wollen Heilung, wollen viele Dinge von Gott. Aber ich vermisse diese Betroffenheit, wenn es um Werte geht, wo Gott ganz klar in seinem Wort vermittelt. Wenn es um seine Maßstäbe geht in Bezug auf Nächstenliebe, ich bin erschrocken, wie lieblos Gemeinde Jesu geworden ist. Untereinander, die Beziehung, wie jeder immer eigener wird. Das ist meine Beobachtung. Ich weiß nicht, ob ich zu negativ bin, aber wenn es um Stolz geht, wenn es um Sexualität, um Umgang mit Geld geht, um Unterordnung unter Autoritäten, es macht doch heute niemand mehr was aus, ein bisschen schneller zu fahren, ein bisschen bei den Steuern zu bescheißen. Das sind wir Christen. Und wir sagen, dass wir Gott lieben, dass wir sein Wort lieben. Und er sagt in seinem Wort: Hey, ordnet euch auch weltlichen Autoritäten unter. Ich bin da manchmal erschrocken, weil das zeigt mir auch, wenn wir uns nicht mehr unseren weltlichen Autoritäten unterordnen, Kinder gegenüber Eltern, Schüler gegenüber Lehrer, wenn es uns ganz egal ist, dann zeigt es mir auch, dass dieselbe Haltung auch Gott gegenüber da ist. Diese Auflehnung gegenüber Gott ist nicht nur in der Welt, es ist in der Gemeinde und das ist das Traurige. Und dann höre ich oft Sätze: Ja, keiner ist perfekt, das macht doch jeder, chill mal ein bisschen. Kennt ihr die Sätze? Wir leben doch aus der Gnade. Hallo? Was macht der König Josia, als er merkt, dass er eben nicht alles richtig gemacht hat? Vers 20: Der König wollte den Herrn befragen, was er tun sollte. Deshalb gab er 5 Beamten einen Auftrag: Hilkia und Aikam, dem Sohn des Schafan, Abdon, dem Sohn des Micha, dem Schreiber, Schafan und Asaja, seinem engsten Vertrauten. Er sagte: Geht, befragt den Herrn für mich, für Juda und für den Rest Israels. Sucht in dem Buch, das gefunden wurde, nach seinem Willen. Denn der Zorn des Herrn, der uns droht, ist gewaltig. Unsere Vorfahren haben die Worte des Herrn nicht befolgt. Sie haben nicht nach dem gehandelt, was in diesem Buch steht. Josia weiß, und ich sage es nochmal, dass er vor einem heiligen Gott steht. Und dass immer da, wo wir Menschen, wo wir als Gemeinde heute Gottes Wort missachten, da geht seine Gegenwart. Da wird dieser Heilige Geist, diese Kraft, die Gott will, dass sie in uns lebt, wird betrübt, so wie es die Bibel sagt. Und es ist nicht Gott, der sich entfernt von uns. Es sind wir, die mit bewussten Entscheidungen, obwohl ich die Sünde kenne, und ich sage, es ist mir egal, ich lebe so, wie ich will. Ich selber sitze auf dem Thron. Ich bestimme über mein Leben. Ungehorsam gegenüber Gott ist Götzendienst und bringt Verderben in unser Leben. Galater 5, Vers 19 bis 22. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit, Götzendienst und Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Das ist Paulus, das ist Neues Testament. Ja, Gottes Gnade ist da. Aber was ist mit Gottes Heiligkeit? Wir können nicht nur Teile der Bibel lesen und uns selber beruhigen, weil wir eigentlich, und da mag ich oft, wenn Menschen sagen, ich komme aus der Sünde nicht raus, dann ist es eben nicht, weil Gott ihnen nicht die Kraft geben wird, sondern weil sie einfach nicht wollen. Und da müssen wir ehrlich sein. Ich bin da sehr, auch in meinem Leben sehr, wie nennt man das, anspruchsvoll, weil ich selber gemerkt habe, solange ich auf die Ausreden schaue, auf das schaue, was machen andere Christen und mich dann beruhige, ja, dann muss ich es auch nicht so eng sehen. Solange ich mich darauf ausruhe, werde ich nicht frei von Süchten, werde ich nicht frei von Pornografie. Ich habe viele Jahre meines Lebens da drin verschwendet und es hat mich fast kaputt gemacht. Und als ich merkte, hey, Gottes Kraft ist da, als ich seine Heiligkeit merkte und als ich merkte, hey, entweder ich bringe das in sein Licht, ich habe es nicht geschafft, solange ich es nicht loslassen wollte. Und dieser Wille ist wichtig, dass wir es wollen. Und wenn wir was wollen, dann können wir auch krasse Entscheidungen treffen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die sehr viel studiert haben, die Titel haben, die hängen sich richtig rein, die studieren, die lesen, die schreiben, die machen Nächte durch, um noch mehr Wissen anzuhäufen, weil sie eben dieses Ziel haben, ich will Titel, ich will aufsteigen, ich will jemand sein, und da hängen die alles rein und schaffen es dann sogar, Dinge, die ihnen eigentlich auch wichtig sind, auf der Prioritätenliste runterzusetzen. Ich frage mich manchmal, warum machen wir das nicht mit unserem Gott? Warum ist er nicht ganz oben? Warum sitzt er nicht auf dem Thron? Und wir tun alles aus Liebe, aus Dankbarkeit für diese Gnade. Es war so schön am Anfang in dem Lied, das ihr gesungen habt, Amazing Grace. Es ist Gnade, die mich zu Ehrfurcht führt. Es ist Gnade, die mir zeigt, hey, da ist ein heiliger Gott. Ich will nicht mehr mit Sünde spielen. Da gingen Hiskia und die Boten des Königs zur Prophetin Hulda, der Frau von Schallum. Der verwaltete die Kleiderkammer. Schallum war ein Sohn von Tokat und ein Enkel von Hasra. Hulda war gerade in der Neustadt von Jerusalem. Sie redeten mit ihr, wie der König befohlen hatte. Sie antwortete ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israel. Sagt dem Mann, der euch zu mir geschickt hat, so spricht der Herr, ich werde Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner. Ich lasse alle Flüche wahr werden, wie man es dem König von Juda vorgelesen hat. Sie stehen in dem Buch, denn die Israeliten haben mich verlassen. Sie haben anderen Göttern Räucheropfer dargebracht. So haben sie mich zornig gemacht mit dem, was ihre Hände geschaffen haben. Mein Zorn wird über diesen Ort kommen und nicht verlöschen. Doch ich habe noch eine andere Botschaft für den König von Juda, der euch geschickt hat. Er wollte ja den Herrn befragen. Richtet ihm also aus, so spricht der Herr, der Gott ist Israels. Du hast die Worte gehört und sie dir zu Herzen genommen. Du hast dich demütig vor deinem Gott gebeugt, denn du hast gehört, welches Unheil ich angekündigt habe für diesen Ort und seine Bewohner. Deshalb hast du dich vor mir gebeugt, deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, und ich habe dich erhört. Josia demütigte sich vor Gott. Und ich stelle ganz konkret diese Frage, wie sieht es bei dir heute aus? Wo du hier sitzt und vielleicht ganz genau weißt, da ist Sünde in meinem Leben, da ist was, wo ich eigentlich in Auflehnung gegenüber Gott lebe, wo ich nicht gehorsam bin diesem Wort Gottes. Was tust du? Willst du dich auch demütigen, so wie es Josia tat? Und Gott erhörte ihn, Gott segnete ihn? Oder willst du weiter dich auf der Gnade ausruhen und sagen, auf das kommt es doch nicht an. Du kannst nicht erwarten, dass Gott wirkt in deinem Leben, dass sein Friede dich erfüllt, seine Freude, dass er Wunder tut, dass er heilt, dass er weiter zu dir spricht, dass er dich frei macht von Süchten, wenn du nicht bereit bist, wie Josia, ihn zu fürchten, ihn ernst zu nehmen, Sünde aus deinem Leben rauszuschmeißen. Egal, was andere denken, was andere sagen, Gott sagt in seinem Wort, er gibt uns alles. Das Wollen und das Verbringen, durch ihn sind wir mehr als Überwinder. Und wir glauben, oder es ist so ein Satz, den man oft hört, ja, keiner ist perfekt. Und damit will man eigentlich sagen, ich muss mich ja auch nicht anstrengen. So, fünfter Punkt. Wenn Gott sich uns offenbart, wenn wir frei werden, dann sollten das auch andere erfahren. Der König ließ alle Ältesten aus Juda und Jerusalem zusammenrufen. Sie alle zogen zum Tempel des Herrn hinauf. Der König, alle Leute aus Juda und die Bewohner Jerusalems, die Priester und die Leviten und das ganze übrige Volk, groß und klein. Dort las man ihnen das Buch des Bundes vor, das man im Tempel des Herrn gefunden hatte. Dann trat der König an seinen Platz und schloss vor dem Herrn einen Bund. Er versprach, ich will dem Herrn nachfolgen. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele will ich seine Gebote, Vorschriften und Gesetze halten. Die Bestimmungen dieses Bundes sollen für uns gelten, wie sie in diesem Buch aufgeschrieben sind. Er ließ alle herantreten, die in Jerusalem und Benjamin waren. Die Leute in Jerusalem handelten so, wie es dem Bund entsprach, dem Bund mit Gott, dem Gott ihrer Vorfahren. Josia beseitigte den abscheulichen Götzendienst in allen Ländern, die zu Israel gehörten. Er brachte die Bewohner Israels dazu, dem Herrn, ihrem Gott, zu dienen. Solange Josia lebte, wichen sie nicht vom Weg des Herrn ab. Da war die Gegenwart Gottes. Und was ist mit dir? Wissen die Menschen in deinem Umfeld von deinem Retter und Heiland? Wissen sie, dass sie selber auch diesen Retter und Heiland brauchen? Wenn Gott unser Leben erfüllt, dann können wir nicht anders, wie das weitererzählen. Wenn sein Heiliger Geist in uns ist, dann bringt er uns dazu, unseren Mund aufzumachen. Selbst wenn es vielleicht nicht unsere Gabe ist, zu reden. Auch da haben wir sehr schnell manchmal eine Ausrede. Ja, mein Leben soll sprechen. Ich predige nicht, mein Leben soll sprechen. Was tat Josia? Er hatte das ganze Volk versammelt und da wurde diese Tora vorgelesen. Und ich habe mir so überlegt, es steht da nicht, wie lange das gedauert hat. Wir sind schnell, dass wir sagen, und vielleicht denken das ja manche jetzt so über mich, hey, eigentlich nach 5 Minuten, habe ich jetzt das letzte Mal gehört, da ging es um eine Evangelisation, um eine Vorbereitung für eine Zeltevangelisation. Und der Evangelist, als dann einer sagte, hey, ich will an einem Tag ein Thema machen, und da steht, dass ich nur 5 Minuten habe. Und dann hat er gesagt, ja, man muss ja so ein bisschen, man kann die Leute nicht überfordern, du hast 5 Minuten. Und dann sagt der andere, der das Thema machen will, 5 Minuten reichen mir nicht, die Leute wirklich zu erklären, wer Gott ist und dass sie diesen Gott brauchen. Und nee, das geht nur in 5 Minuten. Und mehr schaffen die Leute nicht. Ja? Und das ist was, wo ich merke, das ist in unserer Gemeinde, es wird immer weniger Zeit für dieses Wort Gottes genutzt. Ja? Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gemeinde kraftlos ist, wenn kein Leben mehr da ist, wenn Gemeinde leidet. Wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Wir brauchen seine Offenbarung für unser Leben. Und die Leute müssen wissen, wer Gott ist, um uns herum. Die brauchen genauso Rettung. Wir dürfen da auch nicht egoistisch sein. Denn wenn ich sage, dass Jesus mein Alles ist, aber ich weiß, der Nachbar, der Geschäftskolleg in der Schule, der Schulkamerad, der kennt eben diesen Jesus nicht, dann soll ich reden, dann darf ich reden, dann darf ich ihn einladen. 2. Könige 23, Vers 25, das ist jetzt die Parallelstelle zu diesem Text in 2. Chronik, könnt ihr auch daheim nachlesen. So einen König wie Josia gab es nicht noch einmal. Vor ihm und nach ihm gab es keinen, der so zum Herrn zurückgekehrt wäre. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit seiner ganzen Kraft. In allem handelte er so, wie es im Gesetzbuch des Mose steht. Es ist interessant, dass Josia so als bester König aller Könige hingestellt wird. Wir denken oft, das ist David. Hier steht, dass es vor ihm und nach ihm keinen gab, der demütiger war, der sich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft nach Gott ausgestreckt hat, nach seinem Wort gehandelt hat. Und meine Einladung ist heute Morgen an uns alle, dass wir uns fragen, wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Josia wusste, ich bin zwar der König, aber da gibt es noch einer, der ist höher wie ich. Und nach dem will ich mein Leben ausrichten. Und auch wenn es mich was kostet, auch wenn es nicht einfach ist, denkt an den Götzendienst, den abzuschaffen, wenn das Jahrzehnte in einem Volk drin ist, was da für Anfeindungen, für Kämpfe stattfinden, auch in der unsichtbaren Welt, aber er macht es einfach. Und das ist das, was wir auch tun sollten, es einfach zu machen, was Gott sagt. Und nicht lange überlegen, nicht lange zu fragen, was denken die, schaffe ich es überhaupt? Gott sagt dir heute, du schaffst es, wenn du an die Quelle gehst und auf mich vertraust. Wenn ich auf dem Thron sitze, dann wirst du den Sieg sehen über die Sünde. Und das Interessante ist ja, Jesus hat ja schon die Macht des Todes, die Macht der Sünde besiegt. Wir haben keine Ausrede mehr als Heilige, als Christen, zu sagen, das schafft man nicht. Ja, Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir heute Morgen ja, für die Gemeinde hier, deine Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich aufgemacht hat, hierher zu kommen und ja, dich anzubeten, dich zu preisen, aber auch dein Wort zu hören. Und Vater, ich bete dich einfach, dass du ja, dieses Wort lebendig machst in uns. Dass wir hier ja, nicht nur sitzen und denken, oh, war vielleicht gut, aber vielleicht lang, aber sondern dass wir einfach ja, uns überlegen, hey Gott, was hast du mir jetzt sagen wollen? Es geht nicht darum, was ich euch sagen wollte, es geht darum, was Gott sagen will. Und Vater, ich bitte dich, dass ja, wir rausgehen heute an diesem Tag, in dieser Woche und du uns nachgehst mit deinem Wort. Du uns auch zeigst und dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit führt, da wo Zweifel da sind, da wo Ängste, da wo ja, der Feind uns versucht, davon abzuhalten, uns ganz in dein Licht zu stellen, dass wir uns über den Feind stellen, weil du gesiegt hast am Kreuz von Golgatha. Du hast den Tod, du hast die Macht der Sünde besiegt. Deswegen sind wir mehr als Überwinder. Wir dürfen diese Früchte sehen, die dein Geist in uns bewirkt. Wir dürfen deine Wunder sehen, deine Kraft. Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, der merkt, ich brauche eine Erweckung. Ich möchte auch diese Liebe Josias für das Haus Gottes, für die Gemeinschaft. Ich möchte auch diese Leidenschaft, radikal zu leben, ohne Kompromisse, ohne Entschuldigung, ohne Ausreden. Vater, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, so wie er es braucht. Du deine Kraft ausgibst, dein Heiliger Geist ausgibst, der uns auch in diese Ehrfurcht führt, zu sehen, du bist heilig. Wir möchten dich anbeten, Jesus, mit unserem Leben. Wir möchten auch sehen, dass Gemeinde wieder erweckt wird in Deutschland, in Europa, in unserer westlichen Welt. Dass, Vater, dass du wirkst. Vater, wir wollen sehen, dass deine Verheißungen in Erfüllung gehen. Und deswegen wollen wir dir unser Leben heute hinlegen und sagen, du sitzt auf dem Thron unseres Lebens. Wir wollen immer unsere Erfüllung in Geld, im Job, in Vereinsleben, in anderen Dingen, im Fernseher, Internet. Das gibt uns nicht das, was du uns geben kannst, Jesus. Lass uns das erkennen und hilf du uns, so zu leben, wie es dir gefällt. Danke für deine Gnade, Jesus. Danke, dass du alles getan hast, damit wir frei sein können. Lass uns in dieser Freiheit leben. Im Namen Jesu. Amen.